Paulus schreibt, ebenso wie Abraham Gott glaubt und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was er im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Verse wollen wir studieren. Lasst uns miteinander noch kurz aufstehen. Und ich lade euch zum Gebet ein, ich mache den Abschluss und dann starten wir das Studium. Amen. Jesus Christus, du bist unser Herr und du bist unser Erlöser. Du bist unser Heiland und das glauben wir. Und ich glaube auch, dass meine Geschwister das fest glauben und auf dich bauen, auf dich schauen, dich im Herzen haben. Jesus Christus, ich zweifle nicht daran. Ich möchte aber bitten, Herr, dass dieser Glaube, den wir haben, diese Gewissheit, die wir in dir haben, dass sie wirklich zur vollen Mannesreife immer mehr heranwächst und ja, zu einer geistlichen Vaterschaft heranwächst, Herr, dass wir wirklich mündig sind. Nicht nur im Glauben, dass du unser Retter bist, sondern im Verständnis auch deines Wortes, in der Offenbarung deiner Wahrheit. Von der ersten bis zur letzten Zeile, dass wir mündig sind und nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, dass wir das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was wir erleben, auch in unserem Leben, in unserem Fleisch, dass wir das recht einordnen können und verstehen, weil wir deinen Willen und dein Wort kennen. Herr, möge diese Bibelstunde dazu beitragen, uns mündiger zu machen in unserem kostbaren Glauben, den du uns geschenkt hast. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch deinen guten Geist dich dazu stellst. Jesus, stell dich zu dem Wort deiner Wahrheit, Herr. Leite mich ganz nah bei dir, bei deinem Wort. Herr, ich danke dir, dass ich das von dir erwarten darf, von dir erbitten darf, in aller Abhängigkeit und Schwachheit. Herr, in aller Gnade darf ich das bitten, in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, Kapitel 3, sind wir gerade und Paulus zeigt den Unverstand der Galater auf. Wir kennen mittlerweile den Kontext ziemlich gut, weil die Galater sich so schnell abbringen haben lassen von der Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Und er spricht jetzt zu den Galatern als den Gläubigen. Er redet jetzt nicht zu den Ungläubigen, er redet auch nicht zu den Verführern, er redet nicht zu den judaistischen Lehrern, sondern er redet zu den Galatern als Kinder Gottes. Und er, ja, hadert etwas mit ihrem Unverstand, mit ihrem Unverständnis. Warum? Weil sie das Evangelium, so wie es ihnen verkündigt worden sind, dass sie das nicht prüfen können von den falschen Lehrern, dass ihnen die Schrift und die Verkündigung des Evangeliums von der Schrift nicht so klar ist, dass sie das sofort sehen können und verwerfen können und diesen Dingen nicht hinterhergehen können. Das ist der Zusammenhang. Und er beginnt damit, dass er zuerst an ihre Erfahrung appelliert und sie daran erinnert, wie sie den Geist empfangen haben. Wie haben sie das Leben empfangen? Und das Zeugnis ist offensichtlich eben nicht durch irgendein Gesetzeswerk haben sie empfangen, sondern als sie von der guten Nachricht des Evangeliums aus Glauben die Rechtfertigung zu empfangen, als sie das gehört haben und daran gläubig geworden sind, dass sie den Geist Gottes und somit dieses neue Leben empfangen haben. Also der Empfang des Geistes, Empfang des neuen Lebens, Empfang des Segens und der Verheißung Gottes haben sie eben nicht aufgrund von Werken, sondern allein aufgrund der Gnade und des Glaubens empfangen. Das ist so das Erste, woran er sie erinnert. Und er sagt, seid ihr da unverständlich, das so zu reflektieren, euch zu erinnern? Und ab dann geht er vorwärts und das ist dann ab Vers 6. Und für mich, das sind wirklich kostbare Verse. Warum? Weil sie uns nicht nur das Evangelium vorstellen. Und wenn ich das immer wieder und immer wieder lese, denke ich nicht, ich werde euch etwas Neues erzählen vom Evangelium, das ihr nicht kennt. Ich gehe wirklich, so wie ich gerade gebetet habe, ich gehe davon aus, wir sind Kinder in Jesus Christus, wir sind Gläubige, wir lieben Jesus, wir kennen das Evangelium. Das ist nichts, was ich heute euch erzähle und sage, ach, so wird man gerettet. Das glauben wir, das wissen wir. Sondern das, was er macht, und er spricht ja auch eben zu Galatern als Gläubigen, sondern er zeigt, und deswegen liebe ich diese Verse, weil sie uns zeigen, wie lesen wir denn die Schrift? Wie lesen wir auch das Alte Testament? Wie gehen wir mit dem Gesetz um? Wie verstehen wir das Gesetz? Wie verstehen wir die Verheißungen und die Geschichte Gottes, die eben Anfang von den ersten Zeilen der Bibel beginnt? Wie ordnen wir das ein und wie lesen wir das Christus-zentriert und Evangelium-zentriert? Das ist das, warum ich diese Verse so schätze und so liebe. Das sind als in den Anfangsgründen oder Anfangswegen meiner Studienzeit, in dem ich angefangen habe, die Bibel so zu lesen, sind das solche Verse, die mir sehr, sehr geholfen haben. Wenn der Apostel Paulus, der Apostel der Heiden, von Jesus berufen, eingesetzt, die Wahrheit im Himmel geschaut, wenn er uns aufzeigt, mir aufschreibt, wie ich die Bibel zu lesen habe, das ist doch, das gibt das Bessere, was Besseres gibt's doch nicht, oder? Dann habe ich keinen Grund daran zu zweifeln und das anders zu sehen. Und je öfter ich das lese, ich gehe dann durch und denke, aber das ist doch das Wort Gottes. Und das ist doch, wir glauben doch, dass das Wort Gottes ist. Und das steht doch eigentlich so klar drin. Eigentlich ist es so schwarz auf weiß, könnte man das sagen. Warum zweifelt man darum? Warum ist man bereit, immer und immer wieder sich unter das Gesetz zu stellen, wo es doch so klar jetzt hier in diesem Abschnitt steht, vor allem in den Versen, die ich gerade euch vorgelesen habe. Und von daher nochmal, wenn ich jetzt mit euch hier durchgehe, dann geht es nicht darum, euch zu überzeugen, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken. Dann davon gehe ich aus, dass wir das glauben. Sondern zu zeigen, und das ist die Mündigkeit, die Festigkeit eines erwachsenen Christen, zu verstehen und zu argumentieren gegenüber denen, die daran zweifeln, das angreifen und sagen, aber weißt du nicht, was geschrieben steht? Es steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Fast jede Zeile in diesen Versen spricht davon, wenn Paulus sagt, denn es steht geschrieben, denn die Schrift sagt, die Schrift verkündigt, das verkündigt voraus, denn es steht geschrieben, auch wenn er nicht jedes Mal steht geschrieben sagt, er zitiert permanent die Schrift und argumentiert permanent von der Schrift. Es kommt ein Bibelzitat nach dem anderen, und zwar aus dem Alten Testament. Und er zitiert das Alte Testament unbelegt, dass es schon immer und von Anfang an immer nur allein aus Glauben war und eben nicht aus Werken. Und dass aus Gesetzeswerken, dass aus dem Bemühen des Fleisches niemand vor Gott gerechtfertigt konnte und somit auch nicht kann. Und das zeigt er eben von der Schrift, und das gibt eben wiederum diesen Zugang. Ach, so muss man es lesen, so muss man es lesen. In diesem Zusammenhang beginnt er ja und beginnt da, wo man beginnen muss, bei Abraham. Und ich habe euch versucht aufzuzeigen, auch da, Anfang von Abrahams Geschichte, warum Abraham als Vorbild des Glaubens steht. Ich bin durch die Kapitel durch und da ist mir ein Fehler unterlaufen, den will ich ganz kurz korrigieren. Und liebe Brüder und Schwestern haben mich darauf hingewiesen, prompt, und das finde ich gut. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, das war ein sehr aufmerksam. Ich habe gesagt, oder ich habe versucht aufzuzeigen, und zwar Folgendes, dass der Glaube Abrahams da war, bevor die Beschneidung kam. So, Abraham glaubte zuerst, später kam dann die Beschneidung. Und als die Beschneidung kam und Gott dem Abraham die Beschneidung gab, dann war Ismael als Kind da, aber noch Isaak noch gar nicht gezeugt. Und zuerst war Ismael und Ismael wurde beschnitten. Und das sehe ich als ein Bild, dass das Volk ist der Beschneidung. Das ist das Judentum nach dem Fleisch, was in Kapitel 4 wir noch genauer anschauen werden. Und dann habe ich gesagt, dass ich nicht daran zweifle, dass Isaak nicht beschnitten worden ist. Aber die Schrift redet nicht davon, aber die Bibel redet davon. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass Isaak auch beschnitten wurde. Und das habe ich gesagt und das war ein zweiter Fehler. Und von daher, ich korrigiere das an dieser Stelle und will das widerrufen, genau. Und der Punkt ist, ich habe ja, ohne mich jetzt zu rechtfertigen, mir ging es nicht darum zu sagen, Isaak wurde nie beschnitten, sondern mir ist diese eine Bibelstelle entgangen, von der es auch geschrieben steht. Es geht aber darum, dass die Beschneidung nicht vor dem Glauben kam, sondern die beschneiden kam nach dem Glauben. Und Isaak sogar auch in der Verheißung und in der Gabe viel, viel später kam. Warum? Weil Isaak die Linie der Verheißung des Glaubens darstellt, im Gegensatz zu Ismael, der die Linie des Fleisches und der Werke darstellt. Also das sind diese beiden Linien. Darum. Aber wie gesagt, das war der zweite Fehler, den ich letzten Mittwoch begangen habe. Und mir ist es wichtig, dass ich an dieser Stelle das korrigiere. Wunderbar. Damit hoffe ich, keine Verwirrnis zu schaffen und ihr wisst Bescheid. Und wir steigen jetzt wieder ein und arbeiten uns weiter durch diese Verse durch, durch das Zeugnis der Schrift. Was sagt die Schrift darüber? Paulus gebraucht sehr gerne Abraham als Argumentation immer wieder. Warum? Weil mit Abraham sich das Judentum identifiziert. Das ist der Ursprung, das ist der Vater. Und da ist eben diese ganze Volksidentität ja, damit verknüpft. Und somit auch das Gesetz und eben die Beschneidung und all diese Dinge, worauf ja die judaistischen Lehren in Galatien ja so gepocht haben und die gesagt haben, ihr müsst Anteil haben am Volk Israel. Wenn ihr Nachkomme Abrahams sein wollt, dann müsst ihr eben euch auch beschneiden lassen. Sonst wird euch der ganze Segen nichts bringen, sonst seid ihr nicht Teilhaber des Volkes und habt auch keinen Teil an den Verheißungen. Und Paulus argumentiert und sagt eben, ihr Unverständigen, habt ihr die Bibel nicht gelesen. Wisst ihr nicht, wann wurde die Beschneidung gegeben oder wann wurde Abrahams Glaube zur Rechtfertigung gesprochen? Kapitel 15 Glaube, Kapitel 17 Beschneidung. Was war zuerst? Das ist seine Argumentation. Vers 7 sagt er, erkennt daraus. Das ist so. Das ist etwas aus dieser Anordnung der Schrift, aus der Anordnung der Geschichte. Sollen wir das begreifen? Das ist etwas, wo Paulus sagt, daraus könnt ihr erkennen, dass Gott schon immer aus Glauben rechtfertigen möchte. Die Aussage ist, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, das ist die Schlüsselaussage. Der Glaube wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Nochmal, ich zweifle nicht, dass ihr das glaubt, aber ich möchte, dass wir das eben wirklich verankern und wirklich verstehen, was das bedeutet. Was die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, das heißt, Gott schaut uns an und sagt, du bist gerecht. So, wann spricht uns Gott als gerecht? Und jetzt ist es, die Bibel sagt, nicht in dem Zustand, in dem du als gerecht bist, das heißt, gerecht handelst und gerecht bist, sondern in dem Zustand, in dem, obwohl du nicht gerecht bist, und zwar ein Sünder, du aber glaubst zwar an das Erlösungswerk, du glaubst an das, wie Gott dich rechtfertigt. Und zwar wird Paulus immer mehr hinkommen und sagt, in Christus Jesus. Meine Gerechtigkeit liegt nicht eben in meinem Tun und meinem Handeln. Meine Gerechtigkeit liegt in meinem Glauben. Darum heißt es, schaut mal in Vers 8, die Schrift aber voraus, in Vers 7, erkennt daraus, die aus Glauben sind. Ja, das Entscheidende ist, die aus Glauben sind. Hier steht nicht mal die glauben. Das ist die aus Glauben sind. Du bist nämlich entweder aus Glauben oder du bist aus den Werken. Das heißt, auf welchem Boden stehst du? Stehst du auf dem Boden des Glaubens oder auf dem Boden der Gesetzeswerke? Die aus Glauben sind, die aus Glauben leben, die aus Glauben gezeugt sind, die sind Söhne Gottes, Söhne Abrahams und somit Söhne Gottes. Dieses Ausglauben ist entscheidend. Nicht nur die glauben, sondern die Ausglauben sind. Das hat was mit ihrem Stand zu tun. Nochmal, unsere Gerechtigkeit kommt daher, dass wir, weil wir an das Wort und die Verheißung des Evangeliums glauben, Gott diesen Glauben uns zur Gerechtigkeit rechnet. Das ist Stellvertretung, Zurechnung. Zurechnung bedeutet nicht, der Glaube macht uns gerecht. Also guck mal, es ist nicht so, ich glaube und auf einmal bin ich nie böse. Auf einmal lüge ich nicht oder ich werde nie stehlen oder nie Ärgernis haben oder irgendwas. Das ist es nicht. Wenn ich glaube, bedeutet nicht automatisch, ab dem Moment bin ich heilig von meinem Handeln her. Das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist, obwohl ich eben das nicht alles bin, aber die Rechtfertigung ist, weil ich glaube, dass Gott trotzdem mich rechtfertigt. Es gibt einen Abschnitt im Römerbrief, der das hier, was Paulus in wenigen Versen am Anfang sagt, in einem ganzen Kapitel entfaltet. Und ich möchte euch ganz kurz damit hineinnehmen, so kurz ich kann. Geht nur mit mir in den Römerbrief, und zwar Kapitel 4. Ich möchte euch das kurz hier aufzeigen, was Paulus damit meint. So gut. Ich hoffe, ihr kennt das, was ich kenne. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon diese Verse lese oder die Schrift. Und dann lese ich es wieder und ich denke, so gut. Es ist, obwohl nichts Neues, es ist so gut. Und ich hoffe, wenn ihr immer wieder die Bibel lest, dass ihr das gleiche Empfinden habt, ist euch immer noch eine kostbare und eine süße oder eine wertvolle Nahrung für euch ist. Kapitel 4, das ist der Abschnitt, in dem Paulus Abraham uns vorstellt im Römerbrief. Warum macht er das? Nicht einfach so, übrigens, ich will euch was über Abraham erzählen, sondern was ist der Zusammenhang? Schaut mal Kapitel 3, Vers 21, nur wirklich schnell als Erinnerung. Da heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gerecht werden wir ohne das Gesetz. Das ist nicht, wie wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Aber es wird bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das heißt, das war alles, was alles im Gesetz Mose steht und was die Propheten geschrieben. Das gibt uns Zeugnis, dass wir nicht aus dem Gesetz gerechtfertigt sind. Und darum sagt Paulus im Vers 31, 10 Verse später, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben auf? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Vers 31, ja? Das heißt, er sagt, wenn wir das jetzt vom Glauben, unsere Rechtfertigung, heben wir das Gesetz auf, machen wir das Gesetz ungültig? Und Paulus sagt, nein, warum? Wir bestätigen die eigentliche Bedeutung des Gesetzes. Wir erklären euch, nein, erst so bekommt das Gesetz ihre eigentliche Bestätigung, warum es überhaupt gegeben worden ist. Und um das zu beweisen, dass das Gesetz ein Zeuge ist von dieser Gerechtfertigkeit aus Glauben, bringt er jetzt was? Ein Beispiel aus dem Gesetz, aus dem ersten Buch Mose. Und was ist das? Abraham. Darum Kapitel 4. Es ist ein Beweis, es ist ein Beispiel. Wir heben das Gesetz nicht auf. Nein, wir bestätigen, dass die Intention des Gesetzes immer so war, der Mensch wird aus Glauben gerechtfertigt. Und er sagt, okay, dann gehen wir mal ins Gesetz. Wie bezeugt das Gesetz uns? Und übrigens, wie bezeugen uns die Propheten das? Er nimmt uns jetzt, zeigt es uns in Kapitel 4, wie das Ganze passiert. Und er beginnt wieder natürlich bei Abraham. Das ist wohl sein Anker gewesen. Und ich vermute, in jeder Synagoge hat Paulus immer wieder so angefangen. Das war wohl seine Gewohnheit. In jeder Synagoge. Okay, Abraham, unser Vater. Ja, schlagen wir auf. Ich vermute, diese Zeilen der Bibel oder die Rolle war sehr, sehr zerlesen bei ihm. Ja. Also, dann sagt er, jetzt liest mal mit mir Kapitel 4, Vers 1. Das, was im Galaterbrief kurz in einem Vers ist, wird hier erklärt, okay? Was wollen wir nun sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erfunden habe? Komische Formulierung, aber was sagt er? Was sollen wir sagen? Hat Abraham aus dem Fleisch, das heißt aus sich heraus, aus seinen eigenen Werken erfunden habe, das heißt gelebt und vor Gott als gerecht dagestanden hat? Glaubt ihr, Abraham hat das aus seinen Werken das Ganze getan oder wurde vor Gott gerechtfertigt? Das ist seine Frage. Was ist das Besondere bei Abraham, fragt er. Sein Fleisch? Erinnert ihr euch Galaterbrief? Was sagt Paulus? Ihr habt im Geist angefangen und wollt im Fleisch von, das ist die Thematik und darum ist Abraham so wichtig. Fleisch steht für aus eigener Kraft, aus eigenen Werken, aus eigenem Bemühen. Und er bringt Abraham und sagt, wie war es bei Abraham? War das aus seinem Fleisch? Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, also jetzt merken wir, Fleisch heißt aus Werken, ja? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Und genau das ist übrigens der Punkt, warum viele Menschen gerne nach dem Fleisch wandeln, weil das ist etwas, was sichtbar ist und womit man sich rühmen kann. Das ist, wo das Fleisch sich wirklich rühmen kann, selbst wenn es religiös ist. Guck mal, ich mache das nicht, ich tue das nicht, stattdessen mache ich das, ich verzichte, ich bin doch ein Gläubiger. Ich bin doch ein Gottesfürchtiger. Paulus sagt im Kolosserbrief, alles, zwar eine gewisse Art der Nichtwertschätzung des Leibes, das heißt die Kasteiung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Vor Gott zählt das gar nicht. Es kann für uns zählen. Das kann sogar für Menschen zählen. Aber Gott sieht das Herz an. Und er sieht, was in uns ist. Und sagt, und die Schrift sagt, vor Gott bringt es gar nichts. Da gibt es keine Anerkennung von Gott. Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Ich liebe diesen Ausdruck. Als es mir mal so klar wurde, dann steht nicht, was steht geschrieben. Das steht auch immer wieder. Aber ich liebe es bei Paulus, wenn er sagt, denn was sagt die Schrift? Wisst ihr warum? Weil die Schrift als ein eigenständiger Zeuge auftritt. Als ein von Gott gehauchter Zeuge, das redet. Der Zeuge, ja, der redet. Und das ist nochmal eine ganz andere Autorität. Die Schrift selbst gibt Zeugnis. Die Schrift verkündigt dem Abraham voraus. Die Schrift redet. Und hier redet Gott. Gott gibt Zeugnis zu uns. Das ist sein Prophet. Das ist ein Zeugnis. Dann heißt es, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist unser Vers im Galaterbrief, ja? Das ist immer wieder die Argumentation von Paulus. Abraham nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und dann kommt das Zeugnis, was sagt die Schrift? Und jetzt erklärt er, was dieser Satz bedeutet. Vers 4. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Das ist das Prinzip. Entweder, also woher, auf welche Grundlage wollen wir Lohn empfangen? Das ist die entscheidende Frage. Auf welcher Grundlage soll Gott uns belohnen in dem Sinne und segnen oder nicht? Segen oder Fluch? Auf welcher Grundlage soll uns Leben geben oder eben den Tod geben? Auf welcher Grundlage? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es auf einen Lohn angerechnet aufgrund von Werke oder aufgrund von Gnade. Nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wenn man vor Gott steht, ist die Frage, okay, auf welche Grundlage willst du Segen haben? Und dann kannst du anfangen, ja, weil das, dann stellst du dich auf den Boden des Fleisches, Boden der Werke. Aber dann verlässt du sofort, was, den Boden der Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott schenkt mir, obwohl ich es nicht verdiene. Das ist Gnade. Das heißt, wir müssen wählen oder wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wenn wir von Gott Segen erwarten, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, oh Herr, hab so viel für dich gelitten, hab alles das getan. Und wo ist der Segen? Warum das? Warum hier? Warum da? Hab doch sowas getan oder nicht getan? Dann stellst du dich auf den Boden der Werke. Und dann kannst du davon Lohn empfangen. Aber dann, ganz ehrlich, dann machen wir Inventur. Und dann muss man wirklich die Werke auflisten. Nicht nur, was du getan hast, sondern auch, was du nicht getan hast. Und zwar nicht nur das Offensichtliche, sondern auch das Verborgene. Von dem übrigens, Also wenn, dann Konsequenz. Und du kannst nicht beides, und das ist das, du kannst nicht sagen, Gott, guck mal, ich habe es getan, gib mir, schenk Gnade. Das ist entweder oder. Und Paulus, die Schrift sagt, das ist so gut, entweder Lohn ja nach was? Entweder nach Werken oder nach der Gnade. Das heißt Schuldigkeit. Vers 5. Denn den dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet. Das ist jetzt die Argumentation. Das ist jetzt der Schlüssel. Dem aber, es ist so gut, dem dagegen, der nicht Werke tut, jetzt entscheidet sich nicht Werke tun. Er versteht, Werke können vor Gott mich nicht gerecht machen. Aufgrund von Werken kann ich von Gott nichts erwarten, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Das ist jetzt nicht nur einfach Glauben übrigens. Nicht einfach jeder, der glaubt, kriegt eine Gerechtigkeit. Sondern der an den glaubt, den er den Gottlosen rechtfertigt. Da kriegen wir schon mehr Informationen. Was ist der Inhalt dieses Glaubens? Wer ist der, der uns rechtfertigt? Wer ist der uns nicht verdammt? Gott in Jesus Christus, oder? So, das wird ja immer mehr aufgebaut und die Wahrheit wird immer klarer. Aber erstmal grundsätzlich, wir glauben an wen? Der den Gottlosen rechtfertigt. Schaut mal, den Gottlosen. Nicht der, den Menschen rechtfertigt, nicht den, den Frommen rechtfertigt, nicht den, der sich bemüht hat, rechtfertigt. Was glauben wir? Er rechtfertigt den Gottlosen. Das heißt, in anderen Worten, den Sünder, den Übertreter, den Gesetzlosen. Wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet? Nochmal, wird nicht sein Glaube ihn sofort neu machen, sondern es wird ihm erstmal zugerechnet. Da steht ein Sünder da und Gott behandelt ihn, als ob er gerecht ist. Warum? Weil er an Jesus Christus glaubt. Und dieser Glaube wird ihm zugerechnet. Das ist die wichtige, entscheidende Lehre der Rechtfertigung. Wenn wir uns danach sehnen, dass Gott uns rechtfertigt und uns als gerecht spricht, dann musst du wählen, Werke oder Gnade? Und Werke oder Glaube? So, wo willst du dich... Das, was aber die Galater gemacht haben, oder was die Falschen, die haben gesagt, ja, Glaube auch, Gnade auch, aber Werke auch. Die haben versucht, permanent diese Dinge zusammenzubringen und sagen, ja, wir müssen trotzdem. Bis heute, wir kennen das, oder? Immer wieder, ja, aber. Die Bibel sagt kein Aber, radikal, entweder oder, nicht aber. Jetzt argumentiert er, also bringt er das Beispiel von Abraham, er wird es gleich vertiefen, bevor er mit Abraham weitergeht, nimmt er ein anderes Beispiel, und zwar eine andere Autorität, die neben Abraham bei den Juden eine große Rolle gespielt hat und ein großes Vorbild war. Das ist der König David. Jetzt schaut mal Vers 6, was er den nächsten Zeugen aufbringt. Also Abraham, die Schrift, und jetzt kommt David zum Wort, Vers 6. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Jetzt sagt er, auch David hat schon davon gesprochen. David hat glückselig gesprochen, so wie Jesus sagt, glückselig sind die. Freuen dürfen sich die, zu beneiden sind die. Glückselig, wirklich gerettet sind die. Und Paulus sagt, bei Abraham war es aus Glauben. Übrigens, bei David auch. David war es immer klar, von Anfang klar. Der einzige Weg, dass Gott mich als gerecht spricht, ist, und jetzt schaut mal, wenn er mir meine Schuld nicht zurechnet. Vers 7. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Wenn Paulus sagt, das ist, was David geglaubt hat, glückselig ist wer, dem die Gesetzlosigkeit vergeben, das heißt, sie ist da, oder? Da ist Gesetzlosigkeit da, aber Gott sagt, ich vergebe dir. Dann sagt er, dem die Sünden zugedeckt sind. Sünden sind da, oder? Aber die sind zugedeckt. Nicht, wer keine Sünde hat, wer nicht gesetzlos handelt. Du musst das Gesetz halten, sonst wirst du nicht gerettet werden. Gnade, glaube ja, aber du musst trotzdem das Gesetz halten. Nein, dem Gesetzlosen, das heißt, das Gesetz bricht. Und dem die Sünden, der Gesetzesbruch zugedeckt ist, der ist glückselig. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde, schaut mal, nicht zurechnet. Ist das gut? Das ist das Evangelium. Gott rechnet es uns nicht zu. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Nein, es ist da, aber es wird mir nicht zugerechnet. Boah, ist das gut. Als ich ein junger Kerl war, gerade Führerschein gemacht, mein Papa hat mich gebeten, ein Auto zu holen. Und ich war voll gut, fragte mein Freund, und wir sind losgefahren, um dieses Auto zu holen. Das war, ich war gerade 18, frisch Führerschein gemacht. Oh, das war so, wir dürfen Auto fahren, egal, wir sind überall hingefahren, Hauptsache wir durften fahren. Also sind wir gefahren und ich weiß, wir hatten das Auto geholt. Auf der Rückfahrt fahren wir durch den Tunnel, mein Freund vor mir und ich ihm hinterher, und es blitzt. Seitdem hasse ich dieses rote Licht, ja. Ich weiß nicht, wer es mag, aber das löst mir alles an Stress und Schweiß, alles aus. Auf jeden Fall, ich war gerade, das heißt, Probezeit spielt keine Rolle, Führerschein weg und ich kann in der Nachschulung wieder. Boah. Also, hin und her, verschiedene krumme Wege, ich musste trotzdem zur Polizei. Und dann saß da so ein alter, weiser Kommissar und er hat sich meine Geschichte angehört. Und ich habe sie mir erzählt, wie es alles war, aber versucht alle ausreden und alle warum nicht und so und überholen, bla bla bla. Ich erspare euch meine Rechtfertigungen. Und der guckt mich so an und sagt, okay, und ich gehe. Und ich denke, ja, was ist jetzt dieses okay? Und ich warte, das sind jetzt wie viele Jahre? Ich war 18, ich bin 47. Ich warte immer noch auf diesen Strafzettel, auf die Nachschulung. Kam nichts. Er rechnete es mir nicht zu. Er hat wahrscheinlich mein Gesicht gesehen, die Blässe und dass ich hier meine Angst und Furcht und Zittern, er rechnete es mir nicht zu. Das ist, die Strafe kam nicht. Wurde ich geblitzt? Ja. Bin ich so schnell gefahren? Ja. Hätte ich in die Nachschulung müssen? Ja, ja. Nach dem deutschen Recht, Straßenverkehrsordnung, bla bla bla, ja. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Er hat es irgendwie in Müllpapier fortgeschafft aus der Mitte. Keine Ahnung. Und das ist für mich bis heute so ein Bild. Nicht zugerechnet. Das heißt nicht, ah ja, du hast recht, mein Lieber, du hast keine Fehler gemacht. Nein, nicht zugerechnet. Ich bin ihm so dankbar. Bis heute bin ich ihm dankbar. Das rote Licht hasse ich trotzdem. Aber nicht zugerechnet. Das ist für mich Evangelium, nicht die Strafzettelgeschichte. Das Evangelium, Gott rechnet mir meine Vergehungen nicht zu, obwohl sie da sind. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt erklärt er, und jetzt kommen wir weiter, Kapitel 4, Vers 10, nein, Vers 9. Jetzt hat er so einen Exkurs gemacht. Also er hat erklärt, Leute, schon mal bei Abraham war es nicht Werke, sondern Glaube, denn wenn es nach Lohn geht, da gibt es keine Möglichkeit. Genauso bei David, sagt er, hatte David Sünde in seinem Leben gehabt. Gravierende Sünde. Ihr habt mit Sicherheit, das ist euch klar, gell, dass David aber nicht nach Ehebruch gesteinigt worden ist, obwohl er nach dem Gesetz hätte gesteinigt werden müssen. Zusammen mit Bathseba übrigens. Auftragsmord, all diese Dinge. Warum? Weil David weiß, mir wurde es nicht zugerechnet, zugedeckt. Gott, ich weiß, Opfern willst du nicht. Das sagt David in seinem Bußpsalm. Also es war immer der Glaube, dass Gott einem die Sünden nicht zurechnet. Das ist dann die Gerechtigkeit, die wir dann bekommen. Vers 9 lese ich euch noch. Jetzt bezieht sich, also jetzt sagt Paulus, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Unbeschnittensein? Also bezieht sich das, was wir jetzt gerade gelesen haben, dass Gott einem die Sünden nicht zudeckt, dass er die Schuld vergibt. Worauf bezieht sich das? Hat das was mit der Beschneidung zu tun? Hat das was mit dem Halten des Gesetzes zu tun? Bezieht sich das darauf? Worauf bezieht sich das? Und jetzt erklärt er den Zeitpunkt der Beschneidung von Abraham und sagt, denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde sie ihm zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war. Nicht in der Beschneidung, sondern in den Unbeschnittensein. Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Das sagt der Apostel Paulus. Was ist die Beschneidung beim Abraham gewesen? Sein Werk, damit Gott ihn rechtfertigt? Und Paulus sagt, nein, das hat Gott ihm gegeben als ein Siegel. Nicht als seine Tat, die er getan hat und gesagt, ah okay, Abraham, jetzt hast du dich beschneiden lassen, jetzt bist du von mir gerecht. Nein, es ist nicht etwas, was Abraham für Gott getan hat, sondern was Abraham Gott gegeben hat. Das heißt, der Glaube war als erstes da, die Beschneidung kam daneben. Als Abraham die Rechtfertigung aus Glauben von Gott zugesprochen hatte, wisst ihr, was er dann war? Und das ist für jeden Juden nichts, was er gerne in seinen Ohren hat, ein Heide. Er war nicht beschnitten, das heißt, nicht zugehörig zu dem Volk Israel. Abraham war ein Heide, als Gott ihm den Glauben geschenkt und an das zur Gerechtigkeit gerechnet. Und jetzt sagt die Schrift, warum? Warum hat Gott zuerst den Glauben gegeben und dann die Beschneidung gegeben? Und die Schrift sagt, damit es von Anfang an klar ist, dass Gott die Nationen, alle Menschen nur aus Glauben rechtfertigt werde. Dass wir auch verstehen, wer sind wirklich Abrahams Söhne? Nicht die beschnitten sind, sondern die aus Glauben sind. Das ist permanent seine Argumentation, immer und immer wieder. Lass mich die Verse noch kurz zu Ende lesen. Dann heißt es, damit er der Vater aller sei, die im Unbeschnitten sein Glauben, damit ihnen die Glaubensgerechtigkeit zugerechnet werde. Und der Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Das ist die Art, wie Paulus sagt. Abraham ist der Vater alle, ob beschnitten, das heißt Juden, wieder nicht Juden. Es war immer aus Glauben. Darum, das ist die Schlüsselperson und Abrahams als die Schlüsselperson, an dem wir verstehen, wer ist das wahre Volk Gottes, wer gehört zu dem Volk Gottes und wie rettet Gott sein Volk. Und die Bibel sagt von Anfang an, beginnend mit Abraham, immer aus Glauben und nicht aus Werken. Das erklärt er jetzt nochmal, das mache ich noch mit euch und dann gehen wir wieder zurück zum Galaterbrief. Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das ist ein schönes Wort. Glaubensgerechtigkeit. Nicht Gesetzesgerechtigkeit, Glaubensgerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit kommt aus Glauben heraus. Vers 14. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, sondern ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Liebe Geschwister, das sind so wichtige Verse. Denn nämlich die aus dem Gesetz Erbe sind, dann ist der Glaube zunichte. Schaut mal, das meine ich, warum? Man muss das nur zu Ende denken und dann wird sich so vieles klären. Die Schrift sagt, dass die Nachkommenschaft Abrahams, das Erbe, das Gott dem Abraham versprochen hat, nicht aus Gesetzeswerken kommt, das heißt nicht an das Gesetz geknüpft ist, sondern allein aus Glauben. Wer wird erben? Allein die aus Glauben sind. Welche Verheißung werden wir bekommen? Und was ist das Erbe Abrahams? Was ist die Nachkommenschaft Abrahams? Was ist das Land Abraham, das Gott ihm versprochen hat, das aus Glauben empfing? Auf dieser Erde? Die natürlichen Nachkommen. Und das ist das Entscheidende. Es war immer im Glauben. Und im Glauben heißt nicht im Schauen, oder? Aber ein Land, das man betasten und schauen kann, ist das Glaube oder nicht? Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das ist eine Verheißung, die aus dem Fleisch gezeugt ist. Ist die aus dem Glauben, aus der Verheißung? Das ist die logische Konsequenz, wo Paulus sagt, ihr unverständigen Galater, warum begreift ihr nicht, versteht ihr nicht, was Gott in Abraham geschaffen hat und gemacht hat? Was für ein Volk, was für ein Land, was für ein Erbe, was für ein Segen. Es geht immer nur um den Glauben und um die Gnade. Und jetzt Vers 16 noch, und damit lasse ich an diesem Punkt den Römer hinter uns. Vers 16 heißt es, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnaden gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein derer vom Gesetz, sondern auch von dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Also es geht von Anfang an, Abraham steht für den Glauben. Gehen wir zum Galaterbrief und schauen mit diesem Hintergrundwissen gucken wir uns die nächsten Verse an. Galater, Kapitel 3. Also das ist, was Paulus hier meint. Ebenso wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Vers 7. Erkennt daraus, dass aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Das ist die wahre Nachkommenschaft. Die sind aus Glauben. Nicht aus Werken, aus Glauben. Die Schrift aber, und jetzt schaut mal, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Schaut mal, die Schrift voraussehend verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Wann voraus? Was voraussehend? Warum schreibt Paulus, dass die Schrift etwas vorausgesehen hat und voraus verkündigt hat? Was hat die Schrift vorausgesehen? Vorausgesehen, dass Gottes Plan immer von Anfang an ist, aus Glauben zu rechtfertigen, und dass der Moment kommt, wo alle Menschen, alle Nationen nur aus Glauben vor Gott gerechtfertigt sind. Was hat die Schrift vorausgesehen? Die Erlösung in Jesus Christus. Den Weg und die Art der Rechtfertigung, das hat die Schrift vorausgesehen. Was bedeutet das? Gott wusste es von Anfang an und hat es von Anfang an auch schon so verkündigt. Darum beginnt es mit Abraham so, und darum hat Gott dem Abraham diese Verheißung auch von Anfang an gegeben. Aber warum verkündigt es ihm voraus? Was kam danach? Das Gesetz. Das heißt, was hat Gott Abraham voraus verkündigt, bevor das Gesetz kam? Die Rechtfertigung allein aus Glauben. Das war zuerst. Das ist Paulus' Argumentation. Er sagt, denkt darüber nach. Was hat Abraham von Anfang an von Gott gehört? Was hat Gott von Anfang an verkündigt? Was verkündigte und lehrt die Schrift von Anfang an? Und die Antwort ist natürlich Glaube. Das Gesetz, Kapitel 4 sagt Paulus, Kapitel 3, das Gesetz kam später. Aber die Schrift hat das etwas voraus verkündigt. Dem ist es zuvor gekommen. Bevor das Gesetz gepredigt worden ist, wurde klargemacht, es ist allein der Glaube. Und da musste natürlich die Frage, warum aber das Gesetz? Und das erklärt die Schrift auch selbst und auch Paulus. Aber es war immer der Glaube, der zuerst verkündigt war und von Gott festgelegt worden als Weg der Rechtfertigung. Also die Schrift verkündigte jetzt, wie hat die Schrift das verkündigt? Die Schrift verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Wann? Was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde, die Schrift hat Abraham die gute Botschaft, das ist das Evangelium, oder? Das ist das Evangelium voraus verkündigt. Und ich dich fragen würde, als kundiger Bibelleser, wo, an welcher Stelle im Alten Testament hat Gott dem Abraham die gute Nachricht, das Evangelium, schon verkündigt gehabt? Wüsstest du das? Würdest du von einer Bibelstelle sagen, ah ja klar, hier. Der Punkt ist, müssen wir nicht mal raten, weil es steht ja da. Steht im Galaterbrief. Steht mir als nächstes Doppelpunkt. Und das heißt, jetzt wird uns das Evangelium verkündigt. Schaut mal, da heißt es, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist die. Jetzt würde ich sagen, hey, aber wo ist das Evangelium? Das ist das Evangelium. Wenn du vorher das Alte Testament gelesen hast, 1. Buch Mose, Kapitel 12 aufgeschlagen hast und es gelesen hast und Gott Abraham sagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen, und du denkst, ah ja, in Abraham, und dann denkst du an das Volk Israel, dann hast du die Stelle nicht verstanden und dann hast du das Evangelium oder das Alte Testament nie als Evangelium gelesen. Paulus sagt, das ist das Evangelium. Wenn Gott sagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen, dann ist das das Evangelium. Warum? Kurze Erinnerung. Menschheit fehlt und fällt in Sünde. Und wir haben bis Kapitel 12 die ganze Tragik der gefallenen Menschheit. Und dann greift Gott einen Mann heraus aus den Nationen, einen Heiden, und sagt, hier beginnt die Segenslinie. Hier beginnt der Segensweg. Hier beginnen wir, ein Werk aufzurichten, in dem alle Nationen gesegnet werden. Das heißt, Segen von mir empfangen, nicht Fluch, nicht Verdammung, Segen. Hier beginnen wir. Mit Abraham beginnt Gott, das Evangelium aufzurichten. Denn in Abraham, in dir, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden. Das heißt, nicht in Abraham als Person, sondern in dem, der aus dem Schoß Abrahams kommen wird. Und das ist einer, das ist der Messias, das ist der Christus. Das heißt, Gott sagt, Abraham, mit dir beginne ich aufzuzeigen, auf welchem Weg ich die ganze sündhaftige Menschheit Ich habe sie gerichtet und danach geht es gleich weiter. Ich habe sie geschlagen, die machen geradeweg weiter. So bekommen sie nie eine Rechtfertigung von mir. Ich schaffe eine Rechtfertigung, die ihre Sünden zudecken wird, die ihre Vergehen nicht zugerechnet werden. Und zwar wird das in dir sein, und zwar wird das nicht nur in deiner Linie, sondern in der Art und Weise, Abraham, wie ich mit dir handle. Und wie handle ich mit dir? Abraham, ich spreche dich gerecht, indem ich dir zeige, wie ich Menschen rechtfertigen werde. Und wenn du mir glaubst, das rechne ich dir zur Gerechtigkeit. Das ist das, die Art und Weise, so werden alle Nationen gesegnet werden. Ich verkündige ein Evangelium, und zwar, wer in Jesus, wer an die Leiden sterben und die Auferstehung Jesu stellvertretend für uns für Menschen, wer daran glaubt, dem werde ich das zur Gerechtigkeit rechnen. Und Abraham glaubte Gott das. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war der Erste, der an das Evangelium in dieser Weise geglaubt hat. Und warum? Darum ist er der Vater aller Gläubigen, weil auf diese Art und Weise, sagt Gott, werde ich alle retten, und zwar nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Das ist das Evangelium, beginnend bei 1. Mose Kapitel 12. Und die ganze Geschichte Abrahams, und nochmal, erinnert euch vielleicht ein bisschen, habe ich euch versucht zu zeigen, wie Gott mit Abraham handelte. Er brachte ihm diesen Glauben bei. Er zeigte ihm, wer er ist. Er zeigte ihm, er ging mit ihm den ganzen Weg und brachte ihm diesen Glauben bei. Er zeigte ihm, dass nicht er opfern musste, sondern dass er ein Opfer bereitet. Und. Mit Abraham beginnt diese Geschichte der Rechtfertigung, beginnt das Evangelium. Und liebe Geschwister, wenn ich also hier bin, nicht mal, ich muss, wenn ich dann hier bin, und die Bibel, und im Galaterbrief, Paulus sagt, ab hier beginnt Gott dem Abraham das Evangelium zu verkündigen, die Schrift. Wie lese ich denn ab da die Schrift? Denn ab da beginnt das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums allein aus Gnade. Das ist die Argumentation. Schaut mal Vers 9, in Galaterbrief Kapitel 3, Vers 9 heißt es dann, folglich werden die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Folglich, logischer Rückschluss kann man übersetzen. Es erübrigt sich, es ist doch klar, logisch ist, dass alle, die aus Glauben sind, wieder aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham. Abraham war ein Gläubiger. Dem gläubigen Abraham gerechnet werden. Ich habe noch ein, zwei Minuten, und die will ich kurz nutzen, um euch kurz daran zu erinnern. Diejenigen, die es wissen, als Erinnerung für die, vielleicht noch nicht gehört haben, wahrscheinlich nicht sonderlich viele, etwas zeigen. Was hat Abraham eigentlich geglaubt? Was hat die Schrift verkündigt? Was hat in der Art und Weise, wie Gott mit ihm handelte und was er mit ihm tat und wie er es tat, was hat Abraham verstanden? Was hat er von Gott gehört und dementsprechend gelebt? Ich möchte euch auf ein, zwei Stellen kurz hinweisen. Die erste Stelle ist Johannes Evangelium, das ist die bekannte, Johannes 8 zuerst. Das waren so Stellen für mich, ich las sie und ich dachte, ich habe sie zuvor noch nie gelesen gehabt, obwohl ich sie wirklich oft gelesen habe. Wir sind in diesem Abschnitt von Johannes 8, in dem die Juden auf ihre Herkunft von Abraham sich berufen haben. Und Jesus ihnen sagt, wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr das glauben, würdet ihr das glauben, was er geglaubt hat, und hättet mir nicht umgebracht. Oder würde ich mich nicht umbringen wollen? Dann sagen sie, oh, wer bist du? Du hast einen Dämon und so weiter. Folgt mir der Logik nochmal oder zumindest der Schrift. Jesus sagt, Abraham glaubte. Und ihr sagt, ihr seid Abrahams Nachkomme. Abraham glaubte an mich. Abraham hätte mich nie verworfen, würde mich nie töten wollen. Er kannte mich. Und wenn ihr sagt, ihr seid Abrahams Nachkomme, dann glaubt das, was Abraham geglaubt hat, dann würdet ihr mich erkennen. Denn Abraham kannte mich. Und die sagen, wow, bist du schon so alt, gell? Wie kann dich Abraham kennen? Was denkst du? Schaut mal Kapitel 8, Vers 56. Sie werfen ihm das wirklich vor, die sagen, der dreht durch. Der sagt, Abraham kennt ihn. Und Jesus erklärt ihm und sagt, Vers 56 in Vers 8 im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Schaut mal, was Jesus ihnen sagt. Abraham sah meinen Tag. Nicht nur, Abraham sollte meinen Tag sehen. Das heißt, Gott wollte, dass Abraham den Tag Jesu kennt. Und er sah ihn. Er hat das gesehen. Die Schrift hat es ihm als gute Nachricht voraus verkündigt. Und wisst ihr was? Und er freute sich darüber. Ist euch bewusst, gell? Dass Abraham Jesus kannte. Wie? Die Schrift hat ihn voraus verkündigt. Kennt ihr Jesus nach dem Fleisch? Aber wir kennen Jesus nach dem Geist, gell? Warum? Weil wir sein Wort haben. Wir haben seinen Geist. Und wir glauben an ihn. Und Abraham verkündigte die Schrift, dem Abraham verkündigte die Schrift Christus voraus. Die gute Nachricht, das ist Jesus. Das Evangelium von Jesus Christus. Von seinem Tag. Was ist sein Tag? Deine und meine Erlösung im Leiden, Sterben und Auferstehung. Gott nimmt das Gericht von dir und von mir weg, rechnet mir und dir unsere Schuld nicht zu und bestraft dafür seinen Sohn. Das ist der Tag Christi. Das ist deine und meine Gerechtigkeit. Das hat Gott dem Abraham voraus verkündigt. Erinnert euch, sonst hätte er doch niemals den Isaak so geopfert. Er wäre doch niemals so ruhig geblieben. Wenn er nicht was wüsste, Gott kann einen Sohn vom Toten auferwecken. Die Schrift verkündigte dem Abraham voraus, dann wird es tun. Er glaubte das. Jesus sagt, und das ist es, Abraham kannte meinen Tag und er jubelte darüber. Ihr jubelt nicht über mich. Abraham jubelt über mich. Ihr sagt, ihr seid Kinder Abrahams, seid ihr nicht. Kinder Abrahams sind die Glauben. Was glauben? Dem Evangelium. Dem Evangelium. Ich bin immer wieder darüber erstaunt. Ich will an diesem Punkt kurz nochmal klar sagen, nochmal klarstellen. Und seit Jesus Christus, seitdem das Evangelium für alle Nationen gegeben ist, gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Da ist weder Jude noch Heide, sondern in Christus eins. Das heißt, die Juden sind nicht mehr wert, aber auch nicht weniger wert. Wichtig, nicht weniger. Die sind vor Gott genauso wie jeder andere. Die sind genauso Sünder und bedarfen genauso der Erlösung und haben die genauso in Jesus Christus wie du und ich, oder? Es gibt keinen Unterschied. Wir dürfen sie nicht erhöhen, wir dürfen sie aber auch nicht erniedrigen, das ist wichtig. Jetzt aber, ich staune darüber. Warum? Weil in Jesus Christus, jeder in Jesus Christus, ob Jude oder Heide, ein Nachkomme Abrahams ist. Aber einer, wer ist Nachkomme Abrahams? Der glaubt. Was glaubt? Dem Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Erlösungswerk Jesu Christi als unsere Stellvertretung für unsere Sünden. Wir werden aufgrund vom Glauben rechtfertigt, nicht vom Gesetz. Das ist das Evangelium. Worüber staune ich aber? Dass sogenannte Christen, die von Evangelium reden, vom Glauben reden, die sich für ein Volk engagieren, obwohl es entweder in absoluter Unmoral lebt und Sünde oder in absoluter Gesetzlichkeit und auf das Gesetz pocht. Und das spielt keine Rolle. Das ist Gottes Volk und dann, die können machen, was sie wollen. Alle werden es gut finden. Und finden sie immer gut dann. Spielt keine Rolle. Warum denn? In der nächsten Bibelstunde nach dem Pfingstferien möchte ich euch aufzeigen, entweder ist man unter dem Fluch oder im Segen. Es gibt nur eine Möglichkeit, im Segen Gottes zu stehen. Und das heißt im Evangelium im Glauben. Alles andere ist Fluch. Wie können wir wagen, etwas für Segen zu erklären, was bei Gott Fluch ist? Wir können jemanden als gesegnet bezeichnen, der unter dem Fluch Gottes steht. Wir können niemandem den Segen zusprechen, der was nicht ist. Aus Glauben in Jesus Christus, das können wir nicht. Wir können kein Mensch, ob Jude oder Heide, können wir ihm nicht den Segen zusprechen, wenn er nicht in Christus Jesus ist. Das ist so erschreckend, dass man meint, dass es eine besondere Rolle ist, egal was man tut, egal, ist alles rechtfertigt, weil es sind ja das auserwählte Volk. Nein, nein. In Christus, in Abraham ist dir eine Nachkommenschaft gegeben und die ist aus Glauben, im gleichen Glauben, den Abraham hatte. Ich möchte euch zum Schluss diesen Glauben noch kurz zeigen und bitten mit mir noch als Abschluss in den Hebräerbrief kurz zu gehen. Was glaubte Abraham? Was ist dieser Glaube? Was beinhaltet dieser Glaube? Hebräerbrief, Kapitel 11, dieses berühmte Glaubenszeugnis, Kapitel, was der Glaube ist. Kapitel 11, ich lese ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an dem Ort, an dem er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich im Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was hat Abraham geglaubt? Was hat Gott ihm als gute Botschaft verheißen? Was beinhaltet dieser Glaube, der ihm als Gerechtigkeit gerechnet wurde? Dass sein Vaterland, seine Heimat, seine Stadt nicht auf dieser Erde ist. Hat Abraham dieses verheißene Land einnehmen können? Das wäre ja, ich habe ein fies, gell? Ich gebe es dir und deiner Nachkommenschaft, aber nie gekriegt. Warum? Weil Abraham von Anfang an wusste, nein, das ist nicht das Land, das er durchzogen hat, von oben nach unten und das erkundschaft. Das ist nicht das eigentliche Land. Warum lebte denn in Zelten? Warum war ein Nomade? Um deutlich zu machen, ich baue hier keine Stadt, kein Haus. Warum? Ich erwarte ein anderes Land. Und die Schrift sagt, denn er erwartete die Stadt, deren Grundlagen hat, deren Baumeister, der Schöpfer Gottes. Von welcher Stadt ist hier die Rede? Das himmlische Jerusalem. Das ist, was Abraham geglaubt und erwartet hat. Und übrigens Isaak auch und Jakob auch, denn sie alle lebten in Zelten. Sonst hätten sie doch schon längst sesshaft machen können. Das heißt, ihr Lebenswandel dann resultierte aus ihrem Verständnis. Sie wussten, das ist gar nicht dieses Irdische, das ist das Himmlische. Also lebten sie dementsprechend in dieser Erde, auf dieser Erde. Aber worauf basiert alle Theologie und Endzeitlehre immer? Land, Land, Land. Nochmal, ohne die einen zu rechtfertigen und die anderen besser darzustellen. Tod und Mordschlag für bestimmte Gebiete im Nahen Osten, oder? Und man rechtfertigt den toten Mordschlag. Warum? Das Land. Gott hat es doch versprochen. Und das wird gefördert mit Geldern, mit allem drum und dran. Von welchen? Von sogenannten Christen. Warum dann? Weil man immer noch das Verständnis, das Land, das Gott versprochen hat, ist hier auf der Erde. Und das wird man ganz wieder kriegen in den ganzen Gebieten. Abraham aber erwartet das gar nicht. Isaak erwartet das gar nicht. Jakob erwartet das gar nicht. Sie erwarten alle ein zukünftiges. Im Glauben. Warum? Weil es nicht im Schauen ist. Denn dann ist es ja nicht mehr Glaube. Aber ihm wurde das aus Glauben zugesprochen. Lest mit mir Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, das sind die Väter, und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Sahen sie von fern. Was bedeutet das? Im Glauben. Sie schauten diese Dinge im Glauben und begrüßten. Sie sagen, ja, das ist, was wir wollen. So wie Abraham Christus, er sah meinen Tag und freute, er begrüßte ihn im Glauben. Dann heißt es weiter, Vers 14, denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Das sagt das Wort Gottes, sagt, dass Abraham nach einem Himmlischen getrachtet hat. Warum? Weil er Gott geglaubt hat. Was hat Gott geglaubt? Was hat denn Gott geglaubt? Du wirst ein himmlisches Reich, ein himmlisches Land bekommen. Und Abraham glaubte Gott das. Dann heißt es, Vers, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat in eine Stadt bereitet. Wessen schämt sich Gott nicht? Die im Glauben, ihm vertrauen, dass das, was er versprochen hat, er es auch tun wird. Obwohl sie es nicht sehen. Die nicht nach irdischen Dingen aus sind, die nach irdischen Dingen hängen, sondern an dem Himmlischen hängen. Und zuletzt lese ich Vers 39. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Wisst ihr, dass wir alle das Gleiche kriegen? Nicht die auf der Erde halt und wir im Himmel halt. Ja, besser als gar nichts, manche denken, ja, dann nehme ich halt die Erde. Nein, die alle bekommen das Gleiche, und zwar alle aus Glauben kriegen was? Das Himmlische. Und sie haben es noch nicht gekriegt, aus einem Grund. Warum? Weil Gott noch wartet, weil wir sollen alle zusammen das kriegen. Wir werden alle gemeinsam dieses Himmlische erben. Zusammen, wisst ihr mit wem? Mit unserem Glaubensvorbild, Abraham. Zusammen mit wem? Isaak. Zusammen mit wem? Mit Jakob. Zusammen mit jedem einzelnen Gläubigen, der hier aufgezählt, mit Mose und. Wir werden gemeinsam dieses neue Himmlische, das himmlische Jerusalem, das Gott gebaut hat, werden wir erben und empfangen. Glückselig, der es im Glauben sehen kann und es begrüßt. Glückselig, der sich darüber freut und sagt, das will ich im Glauben, nicht im Schauen. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist gewaltig. Warum? Weil damit beginnt die Offenbarung des Evangeliums konkret ab Kapitel 12. Das wird immer klarer. Nicht, dass es vorher schon nicht verkündigt worden ist, aber hier beginnt Gott, macht Zensur und sagt, hier beginne ich, alle Nationen zu segnen, und zwar allein aus Glauben. Auf diesem Boden stehen wir, und da sollten wir uns nicht durcheinander bringen lassen. Niemand darf uns da von diesem Boden entfernen, aber es gibt welche. Und Paulus wird als nächstes, und das machen wir nach den Pfingstferien, ab Vers 10, wird er diese, die doch sich durcheinander bringen lassen, daran erinnern und zeigen, was bedeutet das, wenn man sich auf den Boden des Gesetzes wieder stellt. Und er wird aufzeigen, dann stellt man sich unter den Fluch. Und wer möchte unter dem Fluch sein, oder? Was dieser Fluch ist und woher das kommt und wie er weiter von der Schrift argumentiert, das machen wir dann, und dann werden wir wieder ins Gesetz gehen und uns diesen Fluch anschauen. Was bedeutet, warum ist das Gesetz ein Fluch und nicht Segen? Fluch, ja. Ich danke euch für das Mitgehen, Mittragen, Mitdenken. Ich möchte beten und auch für die nächsten Bibelstunden beten, auch für den Ruben. Jesus Christus, das ist dein Evangelium, das du offenbarst in deinem Wort. Die Schrift hat es vorausverkündigt. Es hat es so lange Zeit vorausverkündigt. Und bis heute können wir es lesen. Und nicht nur von der Zeit her, sondern auch von den Zeilen der Bibel. Es ist vorausverkündigt, bevor du kamst, als die Zeit erfüllt war und du gekommen bist, der Retter der Welt, Herr, hat Gott es vorausverkündigt. Und Abraham hat es sehen dürfen, Abraham hat es glauben dürfen, das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und in dieser gleichen Weise glauben wir der Schrift, und es wird auch unsere Gerechtigkeit und ist unsere Gerechtigkeit. Danke dafür. Danke für den Segen, den wir in deinem Wort haben, in dem Evangelium haben. Ich möchte
bitten, Herr, für die nächsten Bibelstunden, die der Ruben hält. Herr, segne ihn, dass er auch aus dem anderen Brief dieses Evangelium verkündigt und uns da ausrichtet. Herr, sei bei ihm in der Vorbereitung, auch im Durchführen. Und alle Hörenden, lass es zum Segen werden. In deinem Namen will ich uns anbefehlen und deiner Gnade. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause, gute Zeit.